Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Professor Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler von der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Küpper.
Herr Korte, inhaltlicher Streit, wir haben es gerade gehört, bei Corona, bei der Gasumlage, bei der Entlastung, der Finanzpolitik, Stichwort Schuldenbremse, dazu öffentliche Kritik, auch ja, Schuldzuweisungen. Ist das schon eine Koalitionskrise?
Nein, das ist natürlich ruppiger, als wir das in der Sommerpause bislang mitbekommen haben. Aber ich setze immer noch auf die Macht der Gemeinsamkeit, die sich daraus entwickeln kann, wie die Koalition als Fortschrittskoalition auch gestartet ist. Wir müssen uns einfach an das neue Format auch gewöhnen. Die Kanzlerdemokratie mit zwei kleineren Parteien, die ist vorbei. Groß- und Kleinpartei, eine Mehrheit. Wir haben Dreierkoalitionen und das führt einfach zu einer neuen Betrachtung der Kanzlerdemokratie.
Gibt es in dieser neuen Kanzlerdemokratie, wie Sie sie gerade nennen, auch eigentlich noch diese sogenannte Richtlinienkompetenz des Kanzlers?
Es gibt alles. Es gibt die Macht des Kanzleramtes mit der Richtlinienkompetenz, sehr klar bei der Zeitenwenderede vorgemacht, um uns zu dokumentieren, dass die Zurückhaltungskultur beendet ist mit massiven Vorschlägen, die so nicht abgestimmt waren. Aber daneben gibt es eben auch, wie bei der Impfpflicht, eine Diffusion von Verantwortung. Es gibt Mehrstimmigkeit, Vielstimmigkeiten und nicht immer ist bei Dreierkoalitionen die Macht im Kanzleramt zentral und auch nicht wichtig. Also es ist eher Lernkoalition, eher das Modell kollaborativ gemeinsam, unterschiedliche Ideen zu besprechen und die auch durchaus öffentlich auszutragen. Wir hatten das nur vergessen in der Diskursallergiezeit von GroKos.
Es gibt aber auch offenen Dissens und auch ruppige Töne. Bevor wir auch noch auf einzelne Inhalte schauen, welcher Sinn und welcher Zweck steckt denn hinter diesen öffentlich gegenseitigen verbalen Attacken und Schuldzuweisungen?
Es zielt erstmal auf das eigene Lager, es wieder zu festigen. Umfragen sind vor allen Dingen bei der SPD, die sehr ausgeteilt hat gegen Habeck, im Moment nicht besonders gut. Ein bisschen zieht auch schon das Klima für Mobilisierung, für Wahlkampf und Wahlen in Hannover in knapp 5 Wochen an. Da kommt das eine oder andere hinzu, um nervöser werden zu lassen. Vor allen Dingen, weil noch nicht wirklich als Paket ja beschlossen ist, was auf alle zukommen kann. Und letztlich hat die Regierung es komplett in der Hand, wie der Herbst und der Winter verläuft. Wenn das eine konsistente Kommunikation ist, bei der wir verstehen, was es geht, wird es auch viele Bürgerinnen und Bürger geben, die das dann nachvollziehen können und auch mitmachen.
Aber ist das überhaupt möglich? Angesichts der wieder laufenden Interessen, und Sie haben es gerade gesagt oder auch erklärt, ein Stück weit zumindest, dieser Äußerung?
Ja, das ist es, wenn man sich die größere Erzählung nochmal vergegenwärtigt. Das ist einmal.
Das Ganze wirkt, entschuldigen Sie, aber gerade ja sehr, sehr kleinteilig angesichts der großen Aufgaben.
Ja, aber deswegen ist so eine Klausurtagung gut, um sich zurückzulehnen, nicht im Sinne von Ruhe bewahren, sondern größer zu denken. Und der größere Gedanke muss erstmal darum gehen, den Krieg zu beenden, der nicht nur Menschenleben täglich kostet, sondern auch hier zu einer Kriegswirtschaft und Wohlstandsverlusten führt. Also wer arbeitet intensiv eigentlich noch daran, zu einer Verhandlungslösung zu kommen? Das darf nicht aus dem Auge verloren werden. Und das andere ist die Frage, wie man eben kommuniziert, nicht nur uns immer zu verschonen mit einer Ausgabenpolitik für jeden als Alimentierung und Klientelpolitik, sondern wie man eben ein Paket schnürt, was an dem Pfad der Gerechtigkeit orientiert ist, konsistent, schlüssig uns erklärt, warum wir ärmer werden und für was wir ärmer werden. Denn es geht ja um die Idee auch der Transformation. Das wird am Ende, wenn sie gelingt, besser, aber im Moment schwieriger.
Aber bei dieser Dreierkonstellation, dieser Dreierkoalition, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, wie wir es ja auch gerade beschrieben haben, hat man ja schon eher den Eindruck, dass jeder guckt, dass er für seine Klientel Politik macht. Von diesem großen gemeinsamen Wurf, den Sie gerade skizziert haben in der Theorie, davon ist in der Praxis ja nichts zu sehen.
Ja, in den Koalitionsvertrag steht er drin und einige Monate hat das auch gehalten. Im ersten Paket konnte ich es auch noch erkennen. Im Moment ist es schwer erkennbar. Aber genau deshalb gibt es ja so ein strategisches Momentum, sich zusammenzusetzen und nochmal an das Größere zu appellieren, wechselseitig und in diesem Lernkoalition auch weiterzuarbeiten. Denn wir brauchen uns nicht vorstellen, es gäbe einen Masterplan als Ausweg, nicht einen Drei-Punkte-Plan für nichts. Wir leben in Zeiten des Gewissheitsschwundes und da ist es eben niemand da, der sagt, das ist der einfache Ausweg. Komplexe Gesellschaften müssen insofern von Stück zu Stück nicht nur handeln, auch Fehler zugeben und das eine oder andere auch ausprobieren, schöpferisch geradezu. Niemand hat weltweit einen Ausweg. Und daran gemessen tastet sich auch eine Dreierkoalition vor.
Also hat SPD-Parteichef Lars Klingbeil recht, wenn er gestern noch einmal betont hat oder auf die großen Herausforderungen, auf diese Krisen verwiesen hat, denen diese Koalition mehr oder weniger von Beginn an ausgesetzt war.
Ja, das unwahrscheinlich zu managen, das geht es von Anfang an. Es sind Polykrisen, die nicht nur nacheinander, sondern miteinander verschränkt sind. Und das wird ja nicht aufhören. Das ist das Strukturmerkmal von Risikoregieren auch in der Zukunft. Und das zu handeln, bedarf mehr Kommunikation untereinander und bedarf auch mehr Kommunikation mit uns. Vor allen Dingen auch nicht diese Pflasterkleberei überall, sondern uns nicht verschonen, nicht wie in Wahlkämpfen, zumutungsfrei zu führen, sondern mit Zumutungen uns auch konfrontieren. Die meisten Bürger werden damit umgehen können, wenn man es ihnen erklärt. Aber bislang macht die Politik in vielen Bereichen eher einen Bogen darum.
Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist jetzt auch nicht, zumindest bisher nicht, als großer Erklärer aufgefallen.
Ja, das stimmt. Es ist aggressives Schweigen eher, was seinen Weg ausmacht. Aber er führt im Blick auf Wehrhaftigkeit und die Zeitenwende-Rede hat er es dokumentiert. Wir müssen uns das Duo angucken, Kanzler und Vizekanzler. Beide bedienen ganz unterschiedliche bürgerliche Schichten mit ihrem Herangehen. Der eine eher in seinem stoischen wenig erzählen und der andere in seinem Erklärmodell auch ja, dilemmabewusste Offenheit zu pflegen und zum Zweifeln geradezu einzuladen. Diese Mischung aus beiden, der eine also selbstsicher, geradezu aggressiv selbstsicher und der andere durchaus mit Zweifeln behaftet, das ist interessant für Wählerinnen und Wähler, die gleichermaßen auch in diesem Hin und Her sich bewegen.
Sie sagen jetzt Duo, allerdings wird das in der Öffentlichkeit ja eher als mitunter gegeneinander wahrgenommen. Und Sie haben ja auch schon angesprochen, in 5 Wochen wird in Niedersachsen gewählt. Spricht das nicht eher dafür, dass sich beide dann doch eher für ihre Parteien profilieren wollen?
Nein, das sehe ich nicht so, weil diese Regierung hat das Langfristziel ja die Bundestagswahl vor Augen und nicht einzelne Landtagswahlen. Und daran gemessen regieren sie noch nicht ein Jahr und sind insofern noch auf dem Weg, dieses längere Ziel auch gemeinsam zu gehen. Es gibt ja keine Krise, die in irgendeiner Weise eine Koalitionskrise ausmachen würde, sondern einzelne Punkte, die man öffentlich austauscht. Darüber wird man sicherlich reden, ob das immer alles öffentlich sein muss. Aber dass man ganz unterschiedliche Wege skizziert, weil es nicht diesen einen Ausweg geht, halte ich für normal. Und ich finde auch wir als Öffentlichkeit müssten das auch honorieren und nicht von Streit sprechen, wenn es unterschiedliche Wege gibt, die beschrieben worden sind, ohne dass wir wissen, welcher Weg davon der bessere ist.
Wir haben über Robert Habeck gesprochen. Er hat jetzt entschieden, diese Gasumlage umsetzen zu wollen, sie auch reparieren zu wollen. Wir haben es eingangs in dem Beitrag gehört. Halten Sie es eigentlich für möglich, angesichts dieser massiven, ja auch inhaltlichen Kritik, dieser verschiedenen Punkte, politisch möglich, dass Robert Habeck diese Gasumlage noch einmal einkassiert, wie einst Scholz' Vorgängerin Angela Merkel beispielsweise die Osterruhe?
Nein, das sehe ich nicht so, weil er hat heute ja bei Ihnen auch im Deutschlandfunk sehr plausibel erläutert, warum dieses eine Instrument neben anderen durchaus gerecht und solidarisch sein kann in bestimmten Facetten, wenn man es der Theorie Fehlertoleranz nach entsprechend auch nachbessert. Und er hat sogar zugegeben, dass das sein Haus in dem einen oder anderen Punkt einfach auch überfordert ist, das eine oder andere zu übersehen. Aber man kann ja nachsteuern. Also wo liegt das Problem, wenn Politik damit offen umgeht? Es liegt eher darin, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es eben nicht die eine Lösung gibt und dass man nachsteuert, nachbessert und dieser Fehlertoleranz vielleicht auch der Modus des neuen Regierens liegt.
Wie schnell muss es denn jetzt Ergebnisse geben oder welches Signal könnte es von dieser Kabinettsklausur jetzt auf Schloss Meseberg geben, dass sich die Öffentlichkeit etwas beruhigt, beziehungsweise dass man etwas mehr Vertrauen in die Regierungsarbeit gewinnt?
Genau, Vertrauen geht und Sicherheit schaffen geht nur über Kommunikation. Man muss ganz klar erklären, was man vorhat und wann das greift und wie es greift. Im Moment ist es zu sehr im Ungefähren. Es sollte jetzt konkreter werden. und damit auch eine konsistente Abfolge über Monate vorgeplant werden, soweit das geht. Also ein paar Monate kann man vorplanen und man kann dann auch entsprechend wieder nachschauen. Also die Regierungskommunikation entscheidet darüber, ob wir ein Wutherz haben oder nicht. Es liegt einzig allein in der Kommunikation, Sicherheit zu vermitteln, Vertrauen herzustellen durch Maßnahmen, die man gemeinsam erklärt.
Also vor allem Kommunikation, gar nicht so sehr, was man macht?
Ja, man muss versuchen zu erklären, was man vorhat, aber natürlich in verschiedenen Details, die aus den verschiedenen Ressorts auch zusammengetragen werden. Aber es darf kein Sammelsurium, keine Sammlung, kein Paket, sondern es muss eine schlüssige Erzählung sein, warum die Politik diesen Winter notwendig, für diesen Winter notwendig ist.
Dann zum Abschluss als Experte, als Profi. Wann rechnen Sie mit so einer Botschaft?
Nicht in Meseberg direkt, aber in der Nacharbeit rechne ich auf jeden Fall damit. Und alle drei Parteien profitieren durchaus auch vor der Landtagswahl in Hannover davon, wenn diese Erzählung konsistent erfolgt. Insofern glaube ich, dass sie dosiert danach einsetzt.
Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler von der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Mittag.
Ja, danke, gerne.
Auf Wiederhören.